Deutschlandfunk, Börse.
Nach Frankfurt an die Börse zu Claudia Werle. Frau Werle, Sie beobachten heute dort für uns die Börse. Welche Signale kommen dort vom DAX?
Abwarten ist angesagt. Viele wollen sich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Von Konjunkturseite kommen zwar immer wieder gute Nachrichten. Auch Unternehmen berichten davon, dass die Geschäfte gut laufen, die Zahl der Arbeitslosen leicht gesunken. Aber dann gibt's doch immer wieder einen Dämpfer. Der kommt in diesen Tagen aus China. Wegen der hohen Corona-Fallzahlen gibt es immer wieder Lockdowns in großem Stil. Ja, die Bevölkerung fängt an, dagegen zu protestieren. Die Regierung bleibt bei ihrem harten Kurs über weite Strecken hin zumindest. Und das alles eben vor dem Hintergrund, dass China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Viele Anleger also hin und her gerissen. Das sehen wir auch beim DAX. Drei Schritte vor, zwei zurück. Heute legt er zu um 0,5% auf jetzt 14.420 Punkte. Es ist übrigens der letzte Handelstag im November. Und wenn wir die Entwicklung im November anschauen, dann hat der DAX wirklich deutlich, deutlich zugelegt.
Das dominierende Thema habe ich ja gerade schon angeschnitten, ist heute wieder die Inflation. Gestern haben wir die Daten über die Inflation in Deutschland bekommen, heute die Daten aus dem Euroraum. Und da kommt beide Male die gleiche glatte Zahl raus, 10% stehen da. Das ist ein gutes Zeichen, auch wenn es erstmal nach viel klingt.
Das klingt nicht nur viel, das ist auch viel. Aber, und das ist die gute Nachricht, der ungebremste Anstieg der Inflation in der Eurozone scheint gestoppt, vorerst zumindest. Ulrich Carter sitzt neben mir, der Chefvolkswirt der DK Bank. Herr Carter, was sind denn die Gründe?
Naja, es ist die Beruhigung bei den Energiepreisen, wobei diese Beruhigung noch auf der Verbraucherpreisebene noch nicht richtig angekommen ist. Da wird ja noch weiter überwälzt, da steht auch noch einiges bevor. Deswegen sind es auch nicht ausschließlich die Gründe, sondern wir haben auch eine Beruhigung bei dem ursprünglichen Beginn dieser Inflation. Der war eben nicht in den Energiepreisen, sondern der war bei den Vorprodukten auf der weltweiten Lieferkettenebene, die in Corona-Zeiten ja nicht funktionierte und die schon im Herbst letzten Jahres die Preise nach oben getrieben haben. Jetzt normalisiert sich das wirtschaftliche Geschehen weltweit und Vorprodukte in den internationalen Lieferketten sind jetzt wieder deutlich günstiger geworden. Das zeigt sich jetzt schon in den Preisen.
Sehen wir da eine Trendwende?
Das ist sicherlich vom ursprünglichen Anlass dieser Inflation, die Überstimulierung der Wirtschaften in Corona-Zeiten. Diese Phase ist vorbei. Die Frage ist, ob jetzt Zweitrundeneffekte über die Lohnentwicklung angestoßen werden. Und deswegen sind wir bei den höchsten Inflationsraten sicherlich über den Berg, aber beim ganzen Inflationsproblem eben noch nicht. Das sind wir erst, wenn die Inflationsraten wirklich wieder Richtung 2% runtergehen. Und das ist noch ein langer Weg.
Wenn wir uns die Entwicklung in einzelnen Ländern anschauen, es gibt sehr, sehr große Unterschiede. In den baltischen Staaten beispielsweise gibt es Inflationsraten von mehr als 20%. In Spanien sind es nur 6,6%. Wie kommt es zu diesen großen Unterschieden?
Das hat mit der Wirtschaftsstruktur zu tun. Die baltischen Länder sind sehr, sehr kleine Länder mit riesengroßen Außenhandelsquoten. Das heißt, die haben die hohen Vorproduktepreise voll mitbekommen. Sie sind außerdem extrem abhängig vom russischen Erdgas. Das heißt also, sie sind von den allen Inflationseffekten eben sehr, sehr stark im Fokus. In Spanien sind beide Effekte viel geringer, ein viel geringerer Industrieanteil, viel höhere Bedeutung des Tourismus und auch eine andere Energieversorgung. Und das erklärt die Inflationsunterschiede in Deutschland, zumindest in Europa, zumindest zum großen Teil.
Auch was die Inflationsentwicklung angeht, gibt es große Unterschiede. Hat da die eine Regierung bessere Konzepte als die andere?
Es gibt vor allen Dingen unterschiedliche Konzepte. Wir haben mittlerweile so viele unterschiedliche Gegenmaßnahmen gegen den Energiepreisanstieg in allen Ländern, teilweise sogar in Regionen, Gaspreisbremsen, Deckel, sonstige kleinere und befristete Aktionen, dass die Preisstatistik vollkommen durcheinander gerät dabei. Und das erklärt dann den anderen Teil dieser Unterschiede. Also eine sehr, sehr ausgeprägter Flickenteppich an ökonomischen Maßnahmen. Man kann jetzt, beziehungsweise noch viel zu früh, zu sagen, dass es da irgendwelche Patentrezepte gäbe gegen einen solchen plötzlichen Energiepreisanstieg, kann man sich zumindest nach makroökonomischer Logik auch gar nicht helfen, gar nicht entziehen. Da gibt es gar keine Patentrezepte.
Schwierig wird das auch für die Europäische Zentralbank, die sich Mitte Dezember wieder zusammensetzt und über den künftigen Kurs entscheidet. Wie kann es überhaupt gelingen, angesichts dieser riesigen Unterschiede, da gute Lösungen zu finden?
Ja, für die Notenbank gibt es da, muss man schon sagen, Gott sei Dank, nur einen einzigen Wert. Das ist der europäische Durchschnitt, wie er eben heute gemeldet worden ist, mit 10% viel zu hoch. Im nächsten Jahr wird nicht mehr so sehr das, was im Monat gemeldet wird, das wichtigste Datum für die Notenbank sein, sondern eher ein Teil der Inflation, den wir Kerninflation nennen, der von Energiepreisen befreit ist. Und der sozusagen das Grundproblem und das Kernproblem des Inflationsthemas darstellt, nämlich die Inflation, die sich in der Breite der Wirtschaft aufhält und die auch durch Lohnforderungen immer weiter am Leben gehalten wird. Diese sogenannte Kernrate, also ein Teil der Inflationsrate, das wird für die Notenbank EZB im nächsten Jahr die wichtigste Variable werden, um zu wissen, wie geht's weiter mit der Inflationsbekämpfung.
Ganz kurz zum Schluss mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wo sind die Stärken Europas?
Europa hat eine unglaubliche Tradition, einen unglaublichen Know-how, politische Stabilität, gewachsene Industriesektoren. Und Europa muss sehen, dass es diese Vorteile durch den Strukturwandel in der Weltwirtschaft durchbringt.
Sagt Ulrich Carter, der Chefvolkswirt der DK Bank.
Danke Ihnen. Ja, da kommen wir vom ganz Großen aufs etwas Kleinere. Es gab heute noch eine Meldung aus der Modebranche, dass die ganze Industrie auf einen globalen Abschwung zusteuere. Wie kommt's?
Ja, der Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation, gestörte Lieferketten, das alles stellt die gesamte Modebranche vor große Herausforderungen. Zum einen ist das Produzieren sehr, sehr schwierig geworden. Zum anderen haben aber auch viele Kunden einfach weniger Geld in der Tasche und überlegen es sich zweimal, eine neue Jacke oder neue Schuhe zu kaufen. Im Luxussegment, da läuft es noch ganz gut, auch weil es viele wohlhabende Konsumenten, vor allem aus den USA und aus dem Nahen Osten, gibt, die kräftig einkaufen. Aber ja, die Hersteller, die stehen vor großen Herausforderungen. Das gilt für den stationären Einzelhandel genauso wie für Unternehmen, die ihre Waren vor allem online verkaufen. Jüngst kamen ja beispielsweise Meldungen, dass die schwedische Modekette H&M Stellen streichen will, einfach um die Kosten besser in den Griff zu bekommen. Und was momentan auch noch auffällt, Secondhand, das ist salonfähig geworden.
Ganz zum Schluss, Frau Werle, der Euro, der wird heute etwas stärker.
Der kostet 1,0358 $, die Umlaufrendite bei 1,92% und die Feinunze Gold kostet $1,760,87 $.
Claudia Werle war das in Frankfurt. Danke.